Zum ersten Mal greift Iran seinen Erzfeind Israel an. Ganz direkt und auf israelischem Boden. Zwar kommt niemand bei dem Angriff ums Leben, aber die Konsequenzen, die könnten dramatisch sein. Ob es zu einem großen Krieg in der Region kommt, darüber habe ich mit SZ-Kriegsreporter Thomas Avenarius gesprochen. Und seine Prognose, die ist ziemlich düster. Bitte hören Sie trotzdem weiter bei Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen. Hallo. Es war ein Angriff auf Israel, der ganz anders abgelaufen ist als die Terrorattacke durch die Hamas am 7. Oktober. Der Iran hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag 300 Raketen, Marschflugkörper und Drohnen auf Israel abgefeuert. Fast alle wurden schon in der Luft abgefangen, durch das israelische Flugabwehrsystem und durch Kampfjets. Israel und seine Verbündeten, vor allem die USA, aber beispielsweise auch Großbritannien, Frankreich und Jordanien, die wussten frühzeitig Bescheid, konnten sich vorbereiten und haben den iranischen Angriff deshalb gemeinsam abgewehrt. Niemand ist durch den Beschuss ums Leben gekommen. Und trotzdem könnte der Angriff vom Wochenende Konsequenzen haben, die die Dimension des Kriegs im Gazastreifen bei weitem übertreffen. Iran hat mit dem Angriff ja auf ein Ereignis reagiert, das schon 2 Wochen zurückliegt. Da ist unter anderem ein General der iranischen Revolutionsgarden getötet worden. Bei einem Luftangriff auf das iranische Botschaftsgelände im syrischen Damaskus. Und dieser Luftangriff, der wird Israel zugeschrieben. Seinen eigenen Angriff von diesem Wochenende, den hat Iran im Anschluss verbal relativiert. Revolutionsführer Ali Khamenei hat erklären lassen, die Vergeltung seines Regimes, die könne damit als erledigt betrachtet werden. Man habe keine Absicht, die Operation fortzusetzen, es sei denn, Israel lege es darauf an. Wie angespannt die Lage ist und wie knapp die Region vor einem großen Krieg steht, das ist auch aus den Worten von Antonio Guterres zu hören, dem UN-Generalsekretär. Er sagt am Sonntagabend in einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats:
The Middle East is on the brink.
Der Nahe Osten steht am Abgrund. Die Menschen in der Region sind mit der realen Gefahr eines verheerenden, umfassenden Konflikts konfrontiert. Jetzt ist es an der Zeit zu entschärfen und zu deeskalieren. Jetzt ist es an der Zeit für maximale Zurückhaltung. Aber kann das noch gelingen? Oder glaubt die israelische Regierung einfach gar keine Wahl zu haben? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Thomas Avenarius gesprochen, der für die SZ über die Krisen und Kriege auf der Welt berichtet. Als erstes wollte ich von ihm wissen, welche Optionen Israel denn jetzt in Erwägung zieht.
Also ich finde, das Entscheidende ist ja, dass dieses Kriegskabinett offenbar dieses in diesen Fragen entscheidende Kriegskabinett übereingekommen ist, dass man reagiert. Das ist ja schon mal die erste Sache. Die Amerikaner hatten ja gehofft, man würde überhaupt nicht reagieren. Und die Optionen, die sind sehr, sehr zahlreich. Das kann von Angriffen auf iranische Militärbasen im Ausland, also in Syrien, in Jemen oder im Libanon, auf die sogenannten Proxys, auf die Hisbollah, auf die Houthis sein oder auf die Milizen in Syrien und im Irak. Es kann aber auch ein direkter Angriff auf iranisches Territorium sein. Und das eigentlich Herausragende am iranischen Angriff vom Samstag war ja, dass man israelisches Territorium angegriffen hat, zum ersten Mal in der Geschichte der Islamischen Republik oder überhaupt der Geschichte Israels. Und deswegen halte ich es für fast 100%ig voraussagbar, dass Israel Iran selbst angreifen wird. Da ist dann die Frage, was es tun wird. Sind es Militäreinrichtungen, vor allem Einrichtungen der Revolutionsgarden? Sind es Ölförderanlagen? Sind es andere wirtschaftliche Zentren? Sind es die berühmten Drohnenfabriken, mit denen die Russen auch mit Drohnen für den Ukraine-Krieg beliefert werden? Oder andere Rüstungsunternehmen? Und der Worst Case im Hinblick auf eine Eskalation werden Einheiten des iranischen Atomprogramms angegriffen. Also da gibt es ja über das ganze Land verstreut unterirdische, überirdische Anlagen, in denen der Iran seit Jahren Atomforschung betreibt und wo immer vermutet wird, dass es dabei auch nicht nur um zivile Atomenergie, sondern um Atomwaffen geht.
Okay, das heißt aber jetzt aus den genannten Optionen wäre das ja auf jeden Fall die krassere Variante. Und was lässt dich annehmen, dass es also so weit kommt?
Also Netanyahu fordert ja seit vielen, vielen Jahren, dass man das iranische Atomprogramm mit militärischer Gewalt zerschlägt. Dafür hat er nie Rückhalt in den USA oder in Europa gefunden. Es könnte sein, dass er meint, das ist jetzt die einmalige Gelegenheit, das zu tun. Aber dem steht militärtechnisch ein bisschen was im Wege. Er hat A, keine Flugzeuge, die dafür nötigen, sehr, sehr schweren Bomben, also die größten Bomben, nicht nuklearen Bomben, die man dafür verwenden kann und die aus Amerika kommen. Er hat diese Bomben nicht, die USA haben die angeblich nie geliefert. Und er hat die Flugzeuge nicht, die solche Bomben oder kleinere Bomben über diese Strecke transportieren können. Also dann müssten die Flugzeuge über arabische Länder fliegen, dafür bräuchten sie die Überflugsrechte, oder sie müssten in der Luft betankt werden. Das müssten aber die Amerikaner machen. Und die Amerikaner haben ja, oder Präsident Biden hat ja sehr klar gesagt, dass er Angriffspläne auf Iran nicht unterstützen wird. Das heißt, er wird mit Sicherheit keine Tankflugzeuge in die Luft befehlen, um die Israelis aufzutanken. Und die arabischen Staaten werden auch keine Überflugsgenehmigungen geben. Die Frage ist, ob das Israel interessiert oder ob sie trotzdem fliegen. Das haben sie früher auch schon gemacht.
Okay, aber das heißt doch, dann ist es doch faktisch keine echte Option, wenn du sagst, das, was Netanjahu und Israel dafür bräuchte, steht ihnen nicht wirklich zur Verfügung, dann kann es doch nicht stattfinden. Oder was heißt dann, ja, ob sie sich dran halten? Also womit würden sie es denn dann machen?
Naja, Israel kann ja auch Raketen und Marschflugkörper schießen. Von Israel aus oder aber von den U-Booten. Israel hat mehrere deutsche U-Boote, von denen man aus Raketen oder Marschflugkörper verschießen kann. Und die können ja in die Nähe Irans tauchen und von dort aus schießen.
Okay, dann werden wir doch noch mal konkreter für dieses Szenario. Was würde dann passieren, wenn es soweit kommt?
Also ich glaube, wenn Israel das Risiko eingehen würde, das iranische Atomprogramm zu beschießen oder zu bombardieren, dann würde die iranische Reaktion extrem hart ausfallen, weil die Iraner seit Jahrzehnten versuchen, dieses Atomprogramm, das sie als zivil bezeichnen, zu schützen. Und die Frage ist dann nicht nur die nach der iranischen Reaktion, sondern auch, wie viel man erreichen kann mit dem Bombardement dieser Anlagen. Die sind zum Teil viele, viele Dutzend Meter tief im Boden verbunkert. Also dort einen militärischen Erfolg zu erzielen, indem man die zerstört, das ist sehr, sehr schwierig und wird ganz sicher nicht mit einem Schlag und in einem Aufwasch gelingen. Dafür bräuchte man die Hilfe der Amerikaner. Insofern ist die Option, die Atomanlagen anzugreifen, auch wegen ihres Eskalationspotenzials, die unwahrscheinliche. Aber dass man zum Beispiel Ölverladeeinrichtungen oder Raffinerien oder Ölhäfen angreift oder Einrichtungen der Revolutionsgarden und der Armee. Die haben ja von Flughäfen bis zu Kriegshäfen bis zu Kasernen haben die ja alles, was gebraucht wird.
Okay, und wovon hängt es denn jetzt ab, wie diese Entscheidung ausgeht? Und gibt es umgekehrt noch eine Möglichkeit? Und welche wäre das dann? Intervention von wem oder Einwirken auf Netanjahu von wem? Dass es vielleicht umgekehrt eher in die kleinstmögliche Variante sich entwickelt. Also beispielsweise, du hattest es vorhin ja genannt, nicht unbedingt auf iranischem Territorium selbst.
Also das halte ich für nicht sehr wahrscheinlich, weil Iran, wie gesagt, ja Israel angegriffen hat. Und da, glaube ich, wird Israel sich nicht damit zufrieden geben, in Syrien oder in Irak Einrichtungen der Revolutionsgarde zu bombardieren. Die Entscheidung liegt in diesem erwähnten Kriegskabinett. Da ist Premier Netanjahu natürlich eine der radikaleren Kräfte, aber der wird selber von noch radikaleren nationalreligiösen Kabinettsmitgliedern getrieben. Und im Kriegskabinett sitzt aber der Oppositionsführer Benny Gantz. Also der ist eher für eine Verhandlungslösung. Oder es gibt ja die eine Denkschule, die einfach sagt, Israel hat diesen Angriff abgewehrt. Der iranische Angriff war bei Weitem nicht so perfekt, wie man sich erhofft hat. 95% oder 99% der iranischen Raketen sind abgeschossen worden. Der Raketen, Drohnen und Marschflugkörper. Also im Grunde genommen war dieser Angriff auch ein Armutszeugnis für Iran. Die haben schlicht nicht die leistungsfähige Raketenstreitkraft, von der man ausgegangen ist. Also könnte Israel sich jetzt zurücklehnen und sagen, unsere Luftverteidigung gemeinsam mit den Amerikanern und den Franzosen und den Briten und den Jordaniern hat wunderbar funktioniert. Wir haben gesehen, Iran kann uns so gefährlich nicht werden und sie ruhen sich darauf auf. Aber das ist nicht die Logik, die im Konflikt zwischen Iran und Israel oder im Nahen Osten im Regelfall zum Tragen kommt.
Von wem kann man sich noch am ehesten quasi eine Chance erhoffen, auf die israelische Regierung und dieses Kriegskabinett jetzt irgendwie einzuwirken?
Also natürlich in erster Linie von den Amerikanern, die ja die Macht sind, die Israels Existenz immer garantiert hat und für 4 Milliarden Dollar militärische Unterstützung im Jahr leistet. Aber wir haben ja auch im Gaza-Krieg gesehen und nach dem 7. Oktober, der dieses Land völlig verändert hat, also nach dem Hamas-Angriff, dass die Israelis nicht so wahnsinnig viel darauf geben, was man ihnen rät. Joe Biden hat Netanyahu mehrfach Dinge untersagt, auf Rafah zu stürmen. Er sollte sich um die Zivilisten in Gaza kümmern. Er sollte Lebensmittel in großer Zahl reinlassen. Das hat er ja alles nur zum Teil gemacht. Das heißt, Israel steht nicht unter der Kommandomacht der USA. Das sind sehr eigendenkende Leute und eine sehr eigene Macht. Und hinzu kommt, dass sich das Ganze mischt mit den innerisraelischen Auseinandersetzungen, mit dem Machtkampf um das Überleben von Premierminister Netanyahu, der schwer angeschlagen ist und der eigentlich, so absurd und bitter das klingt, ein Interesse daran hat, den Krieg möglichst lange hinauszuzögern, möglichst lange Krieg zu führen. Denn solange Krieg geführt wird, wird nicht neu gewählt, aller Wahrscheinlichkeit nach, und kann er seinen Kopf retten. Sobald der Krieg endet, und das sehen wir ja jetzt schon, werden die Israelis auf die Straßen gehen und den Rücktritt von Netanyahu fordern. Und dann wird es für ihn sehr eng.
Also lieber schickt er sein Land in einen noch krasser eskalierenden Krieg, als zu akzeptieren, dass neu gewählt wird.
Also das ist der Eindruck, der entsteht. Es kann ja keiner in den Kopf von Herrn Netanyahu reinschauen. Aber der Eindruck, der entsteht, ist, dass er bereit ist, ein hohes Risiko einzugehen. Aber man darf trotz dieser innenpolitischen Komponente nicht außer Acht lassen, dass Israel sich von Iran wirklich existenziell bedroht fühlen muss und dass die Iraner mittlerweile ihre Atomwaffenmaterialien auf 60% angereichert haben. 90% braucht man für eine Atomwaffe. Also im Grunde genommen ist Iran fast schon eine Atommacht. Also ich würde persönlich befürchten, dass die Iraner sehr viel näher an der Atomwaffe dran sind, als offiziell gesagt wird.
Thomas, vielen Dank fürs Gespräch. Es war mal der größte klimapolitische Erfolg der Vorgängerregierung, das Klimaschutzgesetz. Die SPD hat es damals in der Großen Koalition durchgesetzt und Umweltverbände, die kämpfen seit Monaten dafür, dass es erhalten bleibt. Seine Reform steht nämlich schon länger im Raum und die Umweltorganisationen befürchten, dass diese Reform den Klimaschutz erheblich aufweichen könnte. Es kommt jetzt trotzdem so. Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP haben sich nach monatelangem Streit durchgerungen, das Gesetz tatsächlich zu überarbeiten. In Zukunft reicht dann aus, wenn das CO2-Einsparziel insgesamt erreicht wird. Es kommt nicht mehr auf das Ergebnis in einzelnen Sektoren an. Bisher sah das Gesetz nämlich so aus: Verfehlt ein Sektor das Ziel, muss ein Sofortprogramm vorgelegt werden mit Maßnahmen, um die Sektorziele doch noch zu erreichen. Das wird jetzt abgeräumt und gut ist diese Nachricht für die Verantwortlichen in den Bereichen Verkehr und Gebäude. Die verfehlen aktuell nämlich ihre Einsparziele. Durch die Novelle hat das dann keine unmittelbaren Konsequenzen mehr. Am Wochenende hat es in der Fußball-Bundesliga etwas Historisches gegeben. Bayer Leverkusen ist deutscher Meister, zum ersten Mal in 120 Jahren Vereinsgeschichte und zum ersten Mal seit der Meisterschaftsserie vom FC Bayern, der ja 11-mal hintereinander den Titel geholt hat. Klar, dass meine Kollegen aus dem Sportressort da unbedingt drüber sprechen wollten. Was die Meisterschaft von Leverkusen bedeutet für den Verein und auch für die Zukunft der Bundesliga. Zu hören ist das Ganze in unserem Podcast und nun zum Sport, Link in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank dafür, Immanuel, und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.